Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt.
Mein heutiger Gast ist Redakteur im T3N Magazin für neue Arbeitswelten, erst Ex-Silicon Valley Reporter, Beirat bei New Work Evolution, Panel Speaker, LinkedIn Top Voice, Arbeiterkind und jetzt auch Vater. Und genau darüber sprechen wir hier, denn in dieser Folge geht es darum, dass Andreas sich für Elternzeit entschlossen hat und damit einer von immer noch viel zu wenigen Vätern ist, der die Care-Arbeit für das Kind zu 50% mit der Partnerin teilt. Außerdem sprechen wir über den Stellenwert von Kindern in unserer Gesellschaft und wie er sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Andreas gibt wertvolle Tipps, spricht über Herausforderungen, Männlichkeit und Chancen, die die Elternzeit für ihn persönlich, aber auch menschlich bedeutet hat. Eine mega schöne Folge, wie ich finde. Cooler Typ und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
Ja, nach einigen technischen Problemchen sind wir jetzt endlich am Start. Andreas, herzlich willkommen im Equality 365 Podcast. Ich freue mich mega doll, dass du da bist. Wie ist die Stimmung so bei dir heute?
Angespannt. Auch aufgrund der technischen Störung, weil ich war jetzt ein halbes Jahr lang nicht am Rechner sozusagen. Was ich gemacht habe, habe ich am Smartphone gemacht und deswegen war natürlich auch mein Chrome-Browser etwas veraltet und ich wusste auch nicht, ob mein Mikro noch funktioniert. Aber ja, wir haben alles geschafft und jetzt gucke ich mal nach vorne und vergesse die letzten 20 Minuten.
Ja, ziemlich geil. Genau, meinst du, alles ist eingestaubt, ne?
Ja, alles ist eingestaubt, inklusive ich. Naja, wobei an einigen Stellen bin ich eingestaubter, glaube ich, als vor der Elternzeit. Und in einigen Sachen bin ich definitiv ein bisschen fitter und flexibler geworden. Ja. Aber da werden wir bestimmt gleich nochmal drüber reden.
Absolut. Magst du mal ganz kurz dich vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, also ich bin Andreas Weck. Ich bin Redakteur beim T3N Magazin. Zuständig für die Themen Arbeitswelt. Das umfasst natürlich ein großes Spektrum. Es geht da viel um Leadership. Es geht aber auch um Vereinbarkeit natürlich. Es geht auch um so ganz banale Sachen wie gehe ich ins Vorstellungsgespräch rein und so weiter. Das mache ich jetzt seit, ich glaube, fast 6 Jahren. Mhm. Und immer auch mit einem großen technischen Bezug natürlich. Ja. Wir als T3N Magazin sind ja für die Digitalwirtschaft am Start und deswegen immer so ein bisschen den Blick auf die Digitalszene.
Mhm, cool, sehr spannend. Du bist ja, du hast es gerade schon so schön in deinem Satz beiläufig erwähnt, dass du ja auch Papa bist neben deinem Beruf und jetzt gerade auch in Elternzeit gegangen bist, was ja durchaus in unserer Zeit heutzutage noch sehr spektakulär ist, wenn Väter sich dazu entscheiden, eben in Elternzeit zu gehen. Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn die Elternzeit, dein Verständnis von Arbeit, Familie und auch persönlicher Identität verändert? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also da hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich würde sogar sagen, es ist so sehr stark verändert. Ich bin mit 16 ausgezogen und bin mit 16 auch direkt arbeiten gegangen und habe eigentlich die letzten 20 Jahre nur eine einzige Konstante gehabt und das war ich und meine Arbeit. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, also ich bin auch dann aus der Heimat weggezogen und meine Familie war eigentlich dann immer nur so ein Modus, ich gehe mal besuchen. Ne? Es war nicht so, dass ich eine ganze Familie dann wieder so um mich herum hatte. Und jetzt hat sich das natürlich gerade massiv geändert, denn meine Arbeit hat auf einmal gar keinen Stellenwert mehr gehabt und die Familie war auf einmal konstant 24/7 um mich herum. Und das war am Anfang schon ein bisschen schwer. Mhm. Weil die Aufgaben, die du ja auch zu erledigen hast den ganzen Tag, die erledigst du sehr still. Also die erledigst du zusammen mit deinem Kind in deiner Elternzeit oder dann mit deiner Partnerin oder deinem Partner, wenn diese Person dann eben wieder von der Arbeit nach Hause kommt. Aber du hast diese ganzen Belohnungssysteme, die du oft so, also im Job hast, die hast du zum Beispiel gar nicht. Ne? Also hier kam jetzt keiner, der mich gepraised hat für fürs Windeln wechseln. Ich habe auch keine Gehaltserhöhung fürs nächtelang Wachsein. Das macht schon oder hat zumindest mit mir schon viel gemacht in meiner Auffassung, wer ich bin und was ich hier tue. Und das ist schon etwas, wo ich viel drüber nachdenke. Ja. Denn ich hätte das gar nicht so gedacht, dass doch die Wertschätzung doch viel von außen abhängt. Und das ist auch völlig normal so, weil wir es in der Arbeitswelt nicht anders lernen. Für getane Arbeit gibt es eine Gehaltserhöhung. Ich glaube, das haben wir alle eingespeichert sozusagen. Oder für getane Arbeit gibt es dann eben mal einen Bonus oder 2 Urlaubstage mehr im nächsten Jahr. Keine Ahnung, so eine Sachen. Das haben wir doch sehr krass verinnerlicht. Und das erlebst du in der Elternschaft gar nicht. Was du natürlich erlebst, ist, dass du eine Wertschätzung auf einer anderen Ebene wiederbekommst. Ja. Nämlich ein Lächeln, ein glückliches Kind, eine gute Beziehung, viel Liebe, viel Vertrauen. Das ist schön, dass das so ist, weil sonst, glaube ich, wäre der Beruf Eltern auf jeden Fall ein sehr trauriger Beruf. Ja, voll. Also wenn es nicht wenigstens das gäbe, dann wäre es schon wirklich ein hartes Brot. Ja, also das war schon eine kleine Reise vom ersten Elternzeittag bis jetzt dann bald am Ende August zu meinem letzten Elternzeittag, hat sich schon vieles verändert in mir.
Ja, Wahnsinn. Ich finde es total bemerkenswert. Was hat dich denn überhaupt damals getrieben oder dich da, wieso hast du dich dafür entschieden, Elternzeit zu nehmen? Gab es da irgend so einen Auslöser in deinem Leben oder war das für dich von vornherein klar?
Nein, das war von vornherein klar eigentlich. Mhm. Also, wollte auf jeden Fall Elternzeit nehmen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so die Frage, ob Männer Elternzeit nehmen, ja oder nein. Ich glaube, die meisten tun es. Die Frage ist halt nur immer, wie lange? Ne? Das ist, glaube ich, eher so die Frage. Und das war auch bei uns Diskussionsthema in der Beziehung. Wie lange kann ich nehmen? Wie lange will ich nehmen? Wie lange darf ich nehmen? Meine Partnerin hat sehr um ihre Elternzeitmonate gekämpft und ich sehr um meine. Es war nicht so, dass wir machen 50-50. Auch wenn ich das gern getan hätte, aber für sie war das dann doch relativ schwer, sich dann auch abzunabeln, wieder in den Job zu gehen. Und ja, wie gesagt, wir haben das schon auch gefeilscht. Aber es stand nie zur Debatte, ob ich überhaupt Elternzeit nehme. Das war von vornherein klar. Wir haben es nachher auch ganz gut hingekriegt. Es war aber auch ein bisschen den Umständen geschuldet, dass wir es so hingekriegt haben, wie wir es jetzt dann im Endeffekt gemacht haben. Wir haben den ersten Monat zusammengenommen, um da im Wochenbett zu unterstützen. Danach hat meine Partnerin 10 Monate Elternzeit gemacht und ich hätte dann noch 2 nehmen können eigentlich. Also ich wäre dann ursprünglich nur auf 3 Monate gekommen. Da gab es ja noch diese Regelung mit 14 Monate, wenn der Vater auch macht. Das gibt es ja alles heute nicht mehr. Müssen wir nicht zurückblicken. Genau. Und dann ist aber noch der Umstand passiert, dass wir keine vernünftige Kita gefunden haben, als unsere Elternzeit vorbei war. Und wir uns einiges angeschaut haben, was meines Erachtens schon fast würdelos für ein Kind war. Ja. Wir haben da Kitas gesehen, wo zum Beispiel nicht rausgegangen wurde. Oder wo es auch in einigen Ecken wirklich schlimm gerochen hat. Und das sicherlich auch nachvollziehen als Mama, da gibt man sein Kind nicht gern ab. Ja. Wir haben dann überlegt, wie machen wir das jetzt? Nehmen wir uns eine Tagesmutter und gehen beide wieder arbeiten. Das wollte ich dann aber irgendwie nicht, weil ich mir gedacht habe, irgendwie will ich lieber so eine Umgebung haben, wo mehrere Erzieherinnen sind, wo auch ein bisschen geguckt wird, was die eine oder der andere dann macht. Auch weil ich natürlich auch nie nachvollziehen konnte, was bei einer Tagesmutter nachher tatsächlich passiert, ob die rausgehen oder nicht rausgehen. Ich will jetzt nicht irgendwie das System Tagesmutter irgendwie blamen. Ne? Das für viele funktioniert das gut und es gibt bestimmt ganz tolle, aber ich habe mich damit einfach nie wohlgefühlt. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir überbrücken jetzt die Zeit bis zum Start unserer favorisierten Kita. Mhm. Das waren dann nochmal 4 Monate, die ich auch unentgeltlich dann Elternzeit genommen habe. Ja. Und so kam ich dann schlussendlich auf 7 Monate Elternzeit.
Krass.
Das ist für einen Vater überdurchschnittlich.
Ja.
Ja, was ich aber eigentlich sehr schade finde, weil auch wenn es unentgeltlich war und auch wenn es aus einem kleinen Missstand heraus passiert ist, war es eigentlich so die schönste Zeit in meinem Leben.
Ja, es hört sich mega, mega gut an. Ich freue mich wirklich so doll, dass du irgendwie da bist, weil es so selten, weil ich bis jetzt erst selten Väter in meinem Podcast hatte, die eben noch Elternzeit genommen haben, weil es eben tatsächlich noch eher die Ausnahme ist als die Regel. Und ich es einfach schön finde, auch mal die andere Seite zu hören, weil ich glaube, es braucht genau sowas wie dich jetzt in dem Fall, Väter-Role-Model, die darüber sprechen, die die Vor- und Nachteile irgendwie so ein Stück weit beleuchten und einfach ganz klar und deutlich auch formulieren, wieso sie sich dafür entschieden haben, auch against the odds meinetwegen, um damit dann eben auch zu inspirieren und zu motivieren, dass weitere Väter den Mut haben, den gleichen Weg zu gehen. Und ich glaube, genau das braucht es, wie schon immer. Fortschritt, Transformation, Veränderung passiert nur, indem wir uns selber verändern. Und wenn wir alle auf dem Weg so stehen bleiben und uns nicht bewegen, dann kann sich halt auch nichts verändern. Also von daher schon mal Chapeau an dich und mega, mega cool, dass du heute deine Erfahrung teilst. Würdest du sagen, dass so grundlegende Überzeugung von dir, ne, aus der Vergangenheit, dass sie dich aufgrund deiner Erfahrungen mit der Elternzeit und auch als Vater jetzt, dass du da bestimmte Sachen hinterfragst oder neu definierst?
Also ich sehe schon gesellschaftlich gesehen schon einen großen Fortschritt im Vergleich zu, was mein Vater gemacht hat und was mein Großvater gemacht hat und was ich heute gemacht habe. Mhm. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren worden und da war es einfach völlig klar, dass jeder arbeitet. Also übrigens auch die Mutter arbeitet.
Ja, genau.
Es war kein System, wo jetzt jemand 3 Jahre lang auf ein Kind zu Hause aufgepasst hat. Ich bin mit 3 Monaten schon in die Kita gekommen und meine Großmutter hat viel auf mich aufgepasst, aber nicht meine Eltern.
Ja.
Und ich glaube, bei meinem Großvater, als der Kind war, war die Sache noch ganz anders. Der musste wahrscheinlich mit zur Arbeit und hat wahrscheinlich auf dem Feld irgendwo unter dem Baum gelegen. Und da ist keiner gekommen. Und das ist was, was ich mir sehr oft durch den Kopf gehen lasse. So, wie hat sich die Zeit verändert? Wie haben sich die Umstände verändert? Und dann komme ich immer so ein bisschen zu diesem Schluss. Es ist heute sicherlich auch noch nicht alles perfekt. Aber dass ich das so machen konnte, wie ich es jetzt gemacht habe, ist auch schon ein bisschen eben auch der Politik zu verdanken, der Gesellschaft zu verdanken, die da auch stark hingearbeitet hat. Und ganz ehrlich, ich bin da eigentlich mega froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, weil, wie gesagt, meine Eltern und meine Großeltern hatten diese Möglichkeit, so viel Zeit mit ihrem Kind zu verbringen, nicht.
Ja, ich glaube, dass es da auch wahrscheinlich kontroverse Meinungen zu gibt, aber ich gebe dir schon recht. Wir haben auf jeden Fall einen Fortschritt zu vor ein paar Jahren gemacht und den dürfen wir auch irgendwie anerkennen.
Obgleich ich aber auch sagen muss, natürlich haben wir auch dann noch weitere Probleme zu meistern. Ne? Also
ja, voll.
Vielleicht auch nochmal so ein Beispiel so aus dem Alltag. Dieses Elterngeldthema ist schon auch nochmal ein Riesenthema. Es wurde 2007 eingeführt und wurde seitdem nicht erhöht. Und du kriegst den Höchstsatz von 1.800 Euro. Da könnte man jetzt natürlich wieder sagen, so hätte mein Vater oder mein Großvater in die Hände geklatscht, hätten sie das bekommen, klar. Ja. Aber wir klatschen heute natürlich auch in die Hände, dass wir es überhaupt bekommen. Aber es ist gerade für Paare in der Elternzeit in Metropolregion super wenig Geld. Da geht in der Regel eine Miete schon mal weg.
Ne? Genau.
Also einmal Elterngeld ist dann einmal Miete, da ist der Rest nicht bezahlt. Und das ist dann schon auch ein Problem. Übrigens auch ein Problem, warum ich glaube, dass dann auch, also aufgrund dessen, auf weniger Väter in Elternzeit gehen, weil es ja schon so ist noch, dass viele Männer mehr Geld verdienen, aus unterschiedlichen Gründen. Das müssen nicht unbedingt diskriminierende Sachen sein, das können auch einfach strukturelle Sachen sein. Keine Ahnung, die eine Person arbeitet als Ingenieur und die Frau arbeitet vielleicht als Ärztin. Beides tolle Jobs, aber ich glaube, der Ingenieur verdient wahrscheinlich mehr als die Ärztin. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und da entscheidet dann so ein geringes Elterngeld sehr schnell, wer geht jetzt hier in Elternzeit und wer nicht. Und das sind natürlich Themen, wo ich auch der Meinung bin, da müssen wir weiter dran arbeiten. Es kann nicht sein, dass es bei 1.800 Euro stehen geblieben wird in den nächsten Jahren. Also wie gesagt, seit 2007 ist der Stillstand. Ne?
Ja.
Das geht gar nicht so.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz auch immer mal wieder den Schritt zurück und auch in die Vogelperspektive gehen und auch ein Stück weit dankbar sein dafür, dass man es überhaupt hat.
Ja.
Nicht so richtig. Ja,
vor allem, ich finde, das, was da ja so ein bisschen, was man sich so ein bisschen fragt in dem Moment, ist irgendwie, was soll dadurch von der Politik irgendwie verdeutlicht werden, ne? Also, will man diesen Beruf in gewisser Art und Weise oder dieses Amt, eben sich um seine Kinder zu kümmern, madig sprechen? Möchte man dafür sorgen? Also, weil, wenn du Menschen, die finanziellen Mittel nimmst, auf die sie sich sonst verlassen können, aufgrund dessen, dass sie ein okayes Grundeinkommen beispielsweise haben, dann bedeutet das ja gleichzeitig auch, dass innerhalb der Familie mehr Stress ist, dass das Kind nicht in dem Ausmaß vielleicht groß wird, wie es sonst groß werden würde, wenn die Eltern viel bessere finanzielle Sicherheit hätten. Und am Ende des Tages, und das sage ich auch immer, müssen wir uns alle irgendwie vor Augen führen, dass egal, ob du Eltern bist oder nicht, also egal, ob du selber schon Mutter oder Vater geworden bist, das Kind, was in irgendeiner Familie aufwächst, ist auch für dich als Teil der Gesellschaft relevant. Denn diese Kinder, die gerade geboren werden, werden unsere Wirtschaft irgendwann vorantreiben. Oder überhaupt erstmal aufrechterhalten. Wir wissen, dass wir mittlerweile sowieso schon viel weniger Kinder bekommen, was im Übrigen genau mit den Gründen, die du gerade genannt hast, meiner Meinung nach zusammenhängt. Leute haben einfach keine Lust mehr, sich die Arme und Beine ausreißen zu müssen, um dann ein semi-okayes Kind großzuziehen, was vermutlich auch mit 10 Jahren oder so schon irgendwelche psychischen Leiden hat, weil unsere Gesellschaft gerade sehr, an einigen Stellen sehr schwierig aufgestellt ist. Und ich glaube, darüber muss man schon reden. Das muss man auf jeden Fall thematisieren und sich vor Augen führen und auch das Verständnis dafür haben, dass wir eben kaum noch Kinder bekommen, dass wir irgendwie in 5 bis 10 Jahren werden alle Alten irgendwie in Rente gehen und nicht mehr ansatzweise so viele junge Menschen nachkommen wie die, die gegangen sind. Was passiert dann? So. Und das ist eine Frage, die wir uns alle stellen dürfen, unabhängig davon, ob wir selber Eltern sind oder nicht.
Ja, also wir stellen uns diese Frage zum Beispiel, also gerade diese Finanzfrage eben auch sehr stark, weil wir auch immer wieder überlegen, nochmal ein zweites Kind zu bekommen.
Ja.
Wir auch gern, ich hätte Bock, meine Partnerin hat Bock, aber wir fragen uns dann halt schon, aber wie managen wir das? Also wenn wir denn in der Stadt bleiben, wo wir ja arbeiten, wo unsere Jobs ja sind, brauchen wir eine größere Wohnung. Wenn ich jetzt von der Dreizimmerwohnung, die wir jetzt haben, wir leben hier wirklich nicht auf großem Fuß, das ist eine 68 Quadratmeter große Wohnung, für 3 Personen mit 3 Zimmern, das ist jetzt kein Luxus, das ist halt aber auch natürlich jetzt keine Armut, klar. Aber wir müssten ja hochschrauben, definitiv. Ne? Vielleicht nicht jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren, aber dann irgendwann ja schon. Du brauchst den Platz. So. Das heißt, für den Platz zahlst du in der Stadt so viel Geld. Und dann kriegst du ja auch wieder nur 1.800.
Ja.
So, und da haben wir dann schon ein Problem. Und das ist auf jeden Fall ein Grund dafür, warum viele sagen, ey, ein Kind reicht.
Ja. Ey, und ich finde auch, das ist eine emotionale Frage, ne? Weil du hast gerade zum Beispiel auch Tagesmutter angesprochen. Tagesmutter muss man sich leisten können. Ich habe das mal hochgerechnet. Wenn du wirklich so einen Babysitter oder eine Tagesmutter hättest, ja, die sich jeden Tag um dein Kind kümmert, bist du bei irgendwas um die 2.000 Euro im Monat wahrscheinlich. Das musst du on top nochmal draufpacken. Unabhängig jetzt von den Räumlichkeiten so. Und ich glaube, das sind so Themen, die man schon auch in Frage stellen darf. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, ob du das ausgeben könntest, will man dieses Geld ausgeben? Also setzt man Kinder in die Welt, um dann eine fremde Person so viel Geld zu geben, um für die Kinder zu sorgen? Also irgendwie ist das so, ich denke dann immer so, wow. Also irgendwie, klar, du hast keine Wahl. Also viele Familien haben keine Wahl, die müssen genau das tun. Und auf der anderen Seite bin ich immer so hin und her gerissen und frage mich dann, wo ist da der Sinn? Also weil Kinder ja irgendwie auch die Eltern brauchen. Und ich glaube, ich hätte total das Problem damit, Kinder in die Welt zu setzen und selber aber kaum Zeit mit denen zu verbringen.
Aber vielleicht hängt da gerade das Bild in der Politik eben auch noch ein bisschen hinterher. Ne? Denn ich sag mal so, Kinder waren auch nicht immer gleich Kinder durch die ganzen Zeiten hinweg. Also heute gibt es ja schon so ein bisschen so diesen Ansatz, so Kinder müssen geschützt werden, Kinder müssen geführt werden mit liebevoller Hand und so weiter. Es gab aber auch mal Zeiten, da waren Kinder eigentlich nichts anderes als Arbeitskräfte. Ja. Und es gab auch Zeiten, da waren Kinder auch nichts anderes als einfach nur Stammhalter.
Ja, ist krass.
Nicht um Fürsorgefragen, sondern da ging es halt einfach nur darum, das Kind irgendwie groß zu kriegen.
Ja.
Und das hätte im Zweifel dann eben auch eine dritte Person sein können. Ne?
Ja.
Da sehe ich heute schon auch in den Gesprächen mit anderen Eltern, dass sich da viel verändert. Also das hat sich aber auch schon, glaube ich, zu Zeiten unserer Eltern streckenweise geändert, sicherlich nicht in allen Familien, aber in vielen, dass da nicht mehr nur in Stammhalter gedacht wurde. Und egal, Hauptsache der wird groß, der Junge.
Ne? Ja, ja, voll, voll.
Wir wollen eine Beziehung zu den Kindern haben. Und da ist vielleicht so ein bisschen die Krux, dass das noch nicht so angekommen ist in den Köpfen vieler alter Politiker und
Politikerinnen. Ja, ja.
Das kann ich jetzt natürlich jetzt so vielleicht gar nicht nur auf eine Person oder auf ein Geschlecht münzen. Das ist Ja, ich meine, wir sind über viele Jahre CDU geführtes Land, ne? Es ist alles sehr tradiert, was da anliegt. Wenn wir da jetzt über Männer oder Frauen reden, ich glaube, Julia Klöckner unterscheidet sich da nicht viel anders von Friedrich Merz, ehrlich gesagt. Ja, die haben dieselbe Familienpolitik zu verantworten.
Ja. Genau. Würdest du denn sagen, dass du in deiner Elternzeit dich irgendwie mal unter Druck gesetzt gefühlt hast? Weil ich meine, bei uns Müttern, ne, gibt es ja immer so das eine, also wie ich es gerade auch schon so ein bisschen habe durchhören lassen. Wenn du gerne arbeitest, dann bist du eine Rabenmutter. Wenn du nicht gerne arbeitest, dann fragt man sich, wieso du keinem Job nachgehst und ob du irgendwie keinen Bock hast, dich selber zu entfalten oder wie auch immer. Bei Vätern wiederum gibt es ja auch so ein paar Vorurteile oder Sätze, die man wahrscheinlich mal entgegnet bekommt. Ich habe das von einem Vater beispielsweise gehört, der gesagt hat, ja, wenn er mit seiner Tochter auf den Spielplatz gegangen ist, dann haben Fremde zu ihm gesagt, so hier, ziehen Sie Ihr Kind mal richtig an oder nein, so müssen Sie es nicht machen, Sie tragen die Sonnencreme falsch auf. Also, dass man so diese Art Vorwürfe oder Vorteile entgegnet bekommt. Was ist so dein Gefühl abschließend zur Elternzeit? Hast du das Gefühl gehabt, unter Druck zu sein?
Nein, ich habe dieses Gefühl zum Glück nie gehabt. Ich habe aber auch jetzt nicht so die Sensorik dafür, was andere von mir denken und sagen. Das ist mir in den allermeisten Fällen ziemlich egal, weil ich kenne mein Kind am besten. Und wenn ich der Meinung bin, das dreckige T-Shirt kann jetzt mal anbleiben, weil es wird sowieso in einer Stunde noch Vespa gegessen und dann ist es wieder schmutzig, dann ist das so, ne? Also Druck in dem Sinne habe ich da von außen nicht so gespürt. Ich muss aber auch sagen, ich lebe in Pankow. Das ist schon auch eine Familiengegend. Hier wird vielleicht noch mal anders raufgeguckt als in manch anderen Vierteln oder Bezirken in Berlin oder auch in anderen Teilen Deutschlands. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht im ländlichen Bayern wird noch mal anders auf den Vater geguckt und was der tut, beziehungsweise auch auf die Mutter und was die tut als hier. Und insofern, nein, Druck habe ich nicht gehabt. Wenn ich Druck gehabt habe, habe ich ihn mir meistens selber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja. Weil dann irgendwie, also ich kann mich noch in der Elternzeit jetzt an so Zeiten erinnern, du kennst ja so ein bisschen so den Rhythmus deines Kindes und du versuchst ja Sachen, die gut laufen, am nächsten Tag irgendwie zu machen, in der Hoffnung, dass es wieder gut läuft. Ja. Ne? Und du lachst schon, und zwar, weil du genau weißt, dass das totaler Blödsinn ist. Aber man hat es ja trotzdem versucht. Dann bin ich hier jeden Morgen mit ihr teilweise um 5 Uhr rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, ihr fällt hier drinnen irgendwie die Decke auf den Kopf. Ihr ist das zu langweilig hier. Sie will raus, sie will Sachen sehen, sie will Sachen machen. Und dann bin ich wirklich teilweise 5 Uhr mit ihr rausgegangen. Sie war ruhig. Und war ganz, ganz gechillt. Und dann war ich aber sehr überrascht, dass das nach 2 Wochen nicht mehr funktioniert hat. So, und dann habe ich mir halt natürlich Druck gemacht. So, Mann, wieso ist das jetzt so? Was muss ich jetzt hier verändern? Und so, habe ich irgendwas falsch gemacht, irgendwas anders gemacht als beim letzten Mal? Aber diese Erkenntnis, die triffst du dann auch irgendwann und dann irgendwann denkst du dir auch so, ey, es ist einfach, die Systeme ändern sich hier, dein Kind ändert sich, wir reden hier von Babyalter, / Kleinkindalter, da ist kein Monat wie der andere und es wäre auch merkwürdig. Ich glaube, ich habe allein bestimmt in meiner Elternzeit 3, 4 wirklich radikale Sprünge mitgemacht, die Kleine hatte. Ja. Und dieser System-Change, der damit einhergeht, der war immer extrem anstrengend. Ja. Da war Druck dann auf dem Kessel, definitiv. Ja. Aber ja, was kam, war mir egal.
Ich kann das ultra gut verstehen. Ich finde gerade in der Anfangszeit, also so in den ersten 2 Jahren, passieren so viele Sprünge, gerade im ersten Jahr, ne? Da passieren ja wirklich gefühlt monatlich irgendwelche Sprünge. Und bis man das wirklich rafft und raus hat, dass das immer wieder auch, also dass das Kind sich einfach vorwärts entwickelt und durch diese Fortschritte irgendwie immer massive Stimmungsschwankungen auch einhergehen können und so.
Interessant war aber immer, das muss ich vielleicht nochmal sagen, ich habe schon, wenn ich mit meiner Partnerin und unserer Kleinen draußen spazieren gegangen bin und sie das Kind hatte, habe ich schon immer so festgestellt, so, da guckt keiner. Kein Besonderes. Ne? Das war immer so ganz normal. Papa steht daneben, Mama trägt das Kind. Wenn das andersrum war, dann hast du schon oft gesehen, dass so vor allen Dingen ältere Frauen, die, glaube ich, noch aus einem ganz, ganz, ganz anderen sozialen Hintergrund stammen, das schon immer sehr interessant fanden. Oh, der Papa trägt das Kind. Ja. Denn wenn ich mit der Kleinen alleine unterwegs war und einen Kinderwagen geschoben habe, da habe ich doch schon oft Blicke gespürt, die waren aber nicht irgendwie mitleidig, sondern waren eher so fröhlich, so von wegen so, ach cool, Papas machen das inzwischen auch. Und aber auch nur in dieser einen Gruppe. Also es waren vor allen Dingen immer ältere Frauen. Also
ja. Ja, lustig.
Strich Omis, ja. Die immer total toll fanden, während Männer da gar nicht so drauf geguckt haben. Also ältere Männer jetzt.
Ja. Naja, spannend. Ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob das auch im Podcast war oder in einem grundsätzlichen Gespräch. Da hat mir jemand erzählt, dass gerade Männer, also so CEOs oder so, die wirklich hohe Positionen haben, dass die sich ganz oft mit diesem ganzen Thema Gleichstellung und so gar nicht so, ne, also das gar nicht so wirklich damit was am Hut haben, bis du sie darauf ansprichst, ob sie selber eine Tochter haben oder Herzensfrauen in ihrem Leben sozusagen. Und dann dreht sich das Blatt ganz oft um, dass sie sich plötzlich voll überzeugt fühlen und dann auf einmal merken, ach stimmt, so für Frauen ist es echt teilweise gar nicht so einfach in der Gesellschaft, weil wir eben noch nicht gleichgestellt sind. Und das finde ich ganz spannend. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber es ist mir gerade dazu eingefallen.
Aber das ist überhaupt gar nicht, glaube ich, eine CEO-Sache. Das habe ich selber bei mir auch gemerkt, dass voll. Das viel verändert hat, dass ich eben auch eine Tochter bekommen habe. Weil, also ich stamme ursprünglich vom Dorf und da war das schon so, dass Familie auch eher Frauensache war. Es haben zwar alle gearbeitet, aber im Endeffekt haben die Frauen immer ein bisschen mehr gearbeitet, weil sie dann abends dann eben auch die ganzen Sachen gemacht haben, die eben auch mit Care-Arbeit einhergehen. Das war bei meinem Vater so und das war auch auf jeden Fall bei meinem Großvater so. Also wenn ich da mal so die Erzählung von meiner Mutter oder von meiner Großmutter so im Gedächtnis habe, dann definitiv. Und das hat aber bestimmt auch ein bisschen was damit zu tun, dass die immer alle Jungs hatten.
Ja.
Und das war dann irgendwie so ein bisschen, wenn du einen Jungen hast beispielsweise und aber auch so männlich Jungs geprägt aufgewachsen bist und es immer so war, dass halt die Frau irgendwie, dass das normal ist, dass die Frau das alles macht, dann nimmst du das erstmal so hin als Mann.
Ja.
Wenn du aber eine Tochter hast und auf einmal merkst, was die vielleicht auch für einen Struggle hat mit diesem ganzen Thema, dann kann das durchaus auch passieren. Ich glaube, das passiert auch in vielen Köpfen von Männern, dass dann auf einmal so ein Bewusstsein für bestimmte Probleme passiert und du dann auf einmal merkst, so irgendwie ist das nicht fair.
Ja.
Gedanken hattest du vorher nicht, ne, weil du in deiner Männerbubble irgendwie so drinne warst und da ja auch kein Impuls von außen reinkam. Ja. Es sei denn, vielleicht deine Frau hat dich darauf angesprochen damals und du hast das auch ernst genommen. Aber ob das früher auch immer so gemacht wurde, weiß ich auch nicht. Also auch da nochmal, so, ne, die Zeiten haben sich verändert. Heute ist man da schon mehr aware. Und vor allen Dingen auch, wenn du eine Tochter hast und du das von ihr auch gespiegelt bekommst, dann, glaube ich, überdenkst du Männlichkeit, du überdenkst das Thema Care-Arbeit. Und wenn du es dann auch nochmal selber machst, also selber die Sorgearbeit übernimmst, dann ist so der nächste Schritt, der noch stärkere Schritt, dass du dann eben noch mehr Verständnis hast.
Voll.
Und viele Gedanken über Vereinbarkeit machst. Und bin ich halt kein Unternehmer und auch kein CEO und ich kann das nicht für mein Team irgendwie etablieren, das machen andere in unserer Firma, aber auch da muss ich sagen, habe ich immer einen guten Background gehabt. Also wir haben so einen CEO, der eine Tochter hat.
Sehr cool. Okay. Ey, und ich wollte auch gar nicht, also um das auch nochmal klarzustellen, in dem Gespräch mit dieser Person, ich weiß wirklich nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war auch ein Mann und ich habe mit dem darüber geredet. Ich meine, das war ein Podcast-Gast. Egal, auf jeden Fall ging es da um Führungskräfte und eben CEOs. Deswegen habe ich gerade das Beispiel CEO genommen. Du hast natürlich vollkommen recht. Nicht nur CEOs haben diesen Mind-Shift und diese Bewusstseinserweiterung, sondern grundsätzlich alle, die irgendwann im Leben vielleicht mal ja eine Tochter bekommen oder eben, wie gesagt, auch eine Partnerin haben, wo sie sehr stark mitbekommen und da einfach sich sehr gut reinfühlen können. Was ich jetzt aber gerade ganz spannend fand, ist, du hast gesagt, du bist eigentlich anders groß geworden. Du kommst irgendwie vom Dorf, du bist da groß geworden, wo es eher wirklich so Rollenverteilung gab. Wie kommt es denn, dass du so anders denkst? Weil das ist ja eigentlich auch ganz viel Prägung und Sozialisation. Bedeutet, du bist ja eigentlich ganz anders geprägt und sozialisiert und trotzdem hast du diese progressive Empfindung gehabt, zu sagen, ich möchte Elternzeit nehmen.
Also, naja, weil ich es ja auch selber gar nicht so gut fand, wie es früher war. Ne? Also wenn du immer nur einen Wochenendpapa hast, dann fragst du dich ja auch so ein bisschen oder du hinterfragst so ein bisschen so, warum ist das so und willst du halt genauso sein? Ne? Nun muss ich dazu sagen, mein Vater ist dann auch noch früh gestorben. Das heißt, ich hatte in den Jahren, in denen er da war, schon relativ wenig von ihm. Und als er dann gestorben ist, war er gar nicht mehr da. So, und dann fragst du dich ja schon so, was macht das mit dir als Sohn und wie möchtest du es anders machen, wenn du mal eine Tochter hast oder auch einen Sohn hast, je nachdem. Und für mich war einfach dann immer klar, ich möchte präsent sein. Weil wer weiß, wie lange diese ganze Geschichte hier geht, ne? Wie lange ich überhaupt lebe. Vielleicht habe ich ja auch nur 10 Jahre noch und dann ist die Sache vorbei und dann sage ich, ah toll, ich habe voll viel gearbeitet, aber habe überhaupt keine Zeit mit meiner Tochter verbracht. Das überlasse ich definitiv nicht dem Zufall und deswegen war für mich von Anfang an klar, ich habe ein Kind in diese Welt gesetzt, ich will für dieses Kind auch da sein und ich möchte, dass wir von Tag 1 an eine ganz tolle Beziehung zueinander haben. Und ich möchte dabei sein, wenn das Kind aufwächst. Und deswegen war das für mich einfach völlig klar, dass das gemacht wird, dass ich eine Elternzeit mache und dass ich auch über die Elternzeit darüber hinaus nicht nur ein Wochenendpapa sein will.
Ja,
ich finde so. Das ist mir ganz wichtig, aber auch vielleicht auch aufgrund meiner Prägung. Ich bin zwar auf einem Dorf groß geworden, wo es diese Rollenverteilung sicherlich gab, aber das heißt nicht, dass es sehr gut war.
Ja.
Also sowas, so eine Erlebnisse können ja auch was in dir in die andere Richtung bewirken, nämlich dass du das nicht nachmachst.
Ja, sozusagen. Ja, absolut. Absolut, wobei das natürlich auch sehr viel Reflexionsbereitschaft voraussetzt, die du ja offensichtlich an den Tag legst, die ich sehr ehrenwert finde und sowieso. Also ich bin echt beeindruckt davon, wie du das schilderst und was du, diesen Weg, den du quasi selber für dich gehst. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass gerade Väter oftmals ja mehr verdienen und vielleicht auch aus dem Grund, dass sie Angst davor haben, nicht aufsteigen zu können, also bestimmte Beförderungen oder ähnliches nicht zu bekommen, wenn sie Elternzeit nehmen. Was würdest du diesen Vätern sagen, wenn jetzt ein Vater vor dir steht und sagt, ich kann keine Elternzeit nehmen, weil wenn ich das tue, dann werde ich die nächste Beförderung nicht bekommen und das will ich nicht.
Ja, also ich will da gar nicht so urteilen, ne? Das ist halt, also jede Familie ist anders, jede Beziehung ist anders, jede Karriere ist anders aufgebaut und es gibt bestimmt Karrieren, wo das sehr wichtig ist, den nächsten Aufstieg schnell zu schaffen, weil man vielleicht sogar ein Alleinernährer ist, ne? Da kann ich das schon verstehen, dass man dann vielleicht sagt, so irgendwie doof jetzt, ne? Auf der anderen Seite gibt es aber auch andere Familien, wo alles sehr gleichberechtigt aufgebaut ist und wo man vielleicht mehr Angst vor dem Verlust der nächsten Beförderung hat, als man haben sollte, weil man es doch vielleicht wahrscheinlich sogar sowieso zu zweit stemmt alles so, dann ist es ja egal. Also dann hast du vielleicht keine Beförderung gemacht, aber dann vielleicht deine Partnerin in dem Moment. Das kommt ja auch. Also von daher würde ich da erstmal sehr genau reingucken, um wen es da geht, weil ich das nicht glaube, dass man da irgendwie zu pauschalen Ratschlägen irgendwie sich hinreißen lassen sollte. Das muss jeder selber entscheiden. Was man aber pauschal, glaube ich, sagen kann, ist, dass man vielleicht ja eine Beförderung liegen lässt, aber man ja auf der anderen Seite ganz viel gewinnt. Ich muss sagen, für mich war diese Elternzeit eine Bereicherung. Ich werde ganz mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr auch keine Gehaltserhöhung bekommen.
Ja.
Weil ich nicht gearbeitet habe. Ne? Und dann muss ich auch ehrlich sagen, da kann ich einen Unternehmer auch verstehen, dass er sagt, hey Mensch, die Arbeit haben jetzt andere im Team gemacht, den würde ich da jetzt eher vielleicht eine Gehaltserhöhung mitgeben, als der Person, die es nicht gemacht hat, kann ich sogar verstehen. Wäre natürlich schön, wenn es anders ist, aber mal realistisch. Ich habe nicht gearbeitet, insofern wird es auch keine Gehaltserhöhung geben dieses Jahr. Ich werde trotzdem fragen, aber es wird sie nicht geben.
Ja. Ne?
Aber das ist fair enough. So, dafür habe ich andere Sachen gemacht, die auch schön waren. Und ich würde einfach den Leuten sagen, lasst euch nicht von sowas in eurem Weg für neue Erfahrungen einschränken. Du kannst noch so lange arbeiten. Na, und du kannst noch so viel Gehaltsrunden machen. Im Endeffekt ist das sowieso alles egal, wie viel du denn mal irgendwann verdient hast oder verdienen wirst. Aber diese Sache mit deiner Tochter oder deinem Sohn, die finde ich viel wichtiger. Und dass du eine gute Beziehung hast, dass da Vertrauen ist, dass da Liebe ist, dass du dein Kind auch kennst, dass du weißt, wie es tickt. Und das wirst du nur erreichen, indem du, ja, genug Zeit verbringst und das kann der Elternzeit sein, das kann aber auch später irgendwie nach Feierabend der Abend sein, ne? Das kann auch manchmal vor der Arbeit der Morgen sein, den man zusammen verbringt. Ich würde es jedem Menschen raten, das zu machen, einfach weil es total bereichernd ist.
Ja, ich habe dazu voll das krasse Statement mal gelesen, wo drin stand, dass so karriereorientierte Männer, also Väter, die auf ihrem Sterbebett liegen, dass die ganz oft den eine Sache vom Tod sagen und das ist, dass sie es bereuen, dass sie so wenig Zeit mit der Familie verbracht haben.
Ja, das ist ein Bestseller von einer australischen Autorin. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber ich glaube, das heißt sogar so fünf Dinge, die du nach deinem Leben bereut hast.
Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Ich war mir gerade auch nicht sicher, aber ich wollte es mal teilen. Das passt da so zu.
Ich habe das Buch hier liegen, ich kann es holen, aber dann haben wir jetzt eine 20 Sekunden Stille. Nein, aber es ist ganz generell, das sagen wirklich viele Menschen am Ende ihres Lebens, hätte ich doch ein bisschen weniger gearbeitet und hätte ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie verbracht.
Ja.
Ich kann das total nachvollziehen, dass viele ältere Menschen das so fühlen, weil auch da, die Zeiten waren damals auch anders, da war nicht viel mit Work-Life-Balance. Ja? Also da war wirklich... ich sag mal jetzt bei meinem Großvater, das war so die Nachkriegsgeneration, da war Aufbau angesagt. Ne? Ja. Da war wirklich, die haben eigentlich immer gearbeitet, ja, möchte ich sagen. Und dazwischen auch vielleicht mal gefeiert, aber im Großen und Ganzen viel gearbeitet. Bei meinen Eltern, das ist die Wende, also eine Wendegeneration gewesen. Meine Mutter war noch sehr jung, als zum Beispiel die Mauer fiel. Und das war in der DDR eine große Sache, weil eben viele Jobs auch weggefallen sind.
Crazy gewesen.
Ja, da ist super viel passiert und auch die haben immer einen großen Druck gehabt, zu arbeiten und irgendwie die Familie zu ernähren.
Ja.
Und das habe ich zum Glück nicht. Also ich lebe in einem guten Surrounding, ich habe einen vernünftigen Job, den ich gerne mache und mit dem ich auch noch Geld verdienen kann. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle nicht mehr arbeiten gehen sollen und das auskosten sollen. Nebenlang müssen wir trotzdem arbeiten. Wir müssen auch natürlich unseren Wohlstand halten. Aber nicht mehr zu diesem Makel, dass wir alles andere liegen lassen. Wir sind doch heute in einer guten Situation, uns eine vernünftige Work-Life-Balance aufzubauen. Deswegen finde ich, sollte man auch machen. Weil, und da kommen wir jetzt wieder zum Anfang, wir werden das am Ende unserer Tage bereuen, wenn wir so eine Sachen nicht mitgenommen haben.
Genau.
In einer ganz fester Überzeugung von.
Hundertprozentig.
Ja, also
ja, und
ganz anders, aber ich bin da sehr überzeugt von.
Ja, ich bin da voll bei dir, ich unterschreibe das. Zumal, ich glaube, wir dürfen uns immer die Frage stellen, zu welchem Preis machen wir das, was wir machen? Ne? Und die Frage hätten sich unsere Eltern und Großeltern auch stellen können. Und ganz im Ernst, guck mal in die Gesellschaft. Also schau dir alleine nur mal die Entwicklung der mentalen Erkrankung an, wie die exponentiell gestiegen sind in den letzten Jahren. Ne? Das hat ja einen Grund. Und wir alle resultieren ja aus den Vorgenerationen. Also ich glaube, da gibt es schon ganz, ganz klare Zusammenhänge. Und ich glaube, wir dürfen uns alle immer mal wieder so auf das Hier und Jetzt besinnen und uns die Frage stellen, das klingt jetzt sehr philosophisch, aber ich meine es auch wirklich so, zu welchem Preis machen wir das, was wir tun und wie? Und ich bin überhaupt kein Befürworter zu sagen, wir arbeiten alle nicht mehr, nimm mal die Hände irgendwie vom Hebel und lass laufen, auf keinen Fall. Arbeit ist was Tolles, das befruchtet uns ja auch alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber zu welchem Preis und in welchem Ausmaß möchte man sich einbringen? Ne?
Ja,
also bin ich voll bei dir.
Sollte man sich gut überlegen. Also es ist zum Beispiel auch so eine Sache, worüber wir uns hier auch häufiger unterhalten. Kaufen wir ein Haus oder kaufen wir kein Haus?
Ja.
Ein Hauskauf zum Beispiel hängt für mich so massiv mit einem neuen Arbeitsmodell zusammen, weil ich dann mit dem Einkommen, was wir haben, das auf jeden Fall nicht, also ein Haus in Berlin nicht in den nächsten 20 Jahren abbezahlen würden. Wir würden wahrscheinlich eher 35 bis 40 Jahre brauchen.
Ja.
Das heißt, ich muss mehr Geld verdienen. Mehr Geld verdiene ich aber auch nicht einfach nur durch Sympathie, sondern ich muss wahrscheinlich dann irgendwie die Karriereleiter hochgehen. Ich muss eine Führungskraft werden. Führungskraft heute heißt aber auch, du arbeitest so viel, so enorm viel, weil auch viel, also gerade so im mittleren Management auch auf deinen Schultern liegt. Und da frage ich mich dann halt, will ich das? Ehrlich gesagt, nein. Andere können das gerne machen, wenn das jemand für sich so entscheidet, ist okay. Ich will es nicht. Ich will lieber abends mit meiner Kleinen noch mal in die Sandkiste springen. Ja.
Finde ich super. Ja.
Das ist mir mehr wert. Aber es ist auch okay, wenn jemand da ein anderes Lebensmodell hat. Also meins nicht.
Ja, ja, ich fühl das sehr, was du sagst.
Immer so ein bisschen, vielleicht kann ich das nochmal kurz sagen, so nicht zu machen. Also ich denke mir immer so, ich stelle mein Leben so auf Säulen auf, weißt du? Mehrere Säulen. Familie, Beruf, ich selbst, so eine Sachen halt. Und diese Säulen sollen aber alle gleich groß werden, damit sie das Dach oben halten. Wenn mal eine Säule wegbricht, stehen zwei andere, die das Dach halten.
Genau.
Wenn ich jetzt diese drei Säulen ungleich groß verteile und ich habe jetzt eine ganz große Säule Karriere und die anderen sind ganz klein und die bricht mal weg, dann kracht das ganze Dach zusammen. Ja, also auch nochmal so zu diesem Thema Mental Health auch. Ne?
Ja.
das spielt da alles mit rein. Also ich für mich habe lieber drei gleich große Säulen, auf der das Dach solide steht, als eine, die extrem hoch ist, aber alles ist irgendwie wackelig, weil wenn da mal irgendwie ein Windzug kommt, so, dann ciao. Ne? Ja. Das wäre für mich kein System, kein Lebensmodell.
Nee, fühle ich. Ich kann mich damit sehr identifizieren. Ja, ich glaube, dass es halt tatsächlich nicht so einfach ist, ne? Weil ich glaube, wie wir das ja gerade schon irgendwie so evaluiert haben, wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise geprägt und du musst ja erstmal an den Punkt kommen, dass du das, was du selber erlebt hast und wie du groß geworden bist, reflektierst, um dann deine eigenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und zu sagen, heute möchte ich aber so und so leben und so, wie ich es kennengelernt habe. Und das bedarf ja eigentlich auch ganz viel Mut, ne? Und auch Veränderungswillen. Also das geht Hand in Hand. Und Veränderung und Mut sind ja so zwei Punkte, die unsere Leistungsgesellschaft so gar nicht gerne mag oder auch ganz grundsätzlich Menschen gerne nicht mag, weil uns Menschen das, glaube ich, einfach nicht so liegt irgendwie. Und somit, ja, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, sich da irgendwie auch zu widersetzen, den eigenen Prägungen zu widersetzen und irgendwie seinen eigenen Weg zu finden. Aber ich mag auf jeden Fall deine Impulse und ich mag auch, dass du das nochmal so appellartig irgendwie da rausbringst, weil ich glaube, desto häufiger man über solche Themen so offen spricht, desto eher inspirierst du Menschen, dir nachzukommen und das vielleicht mehr zuzulassen. Und das ist vielleicht ja schon der erste beste Schritt.
Ja, zumindest würde ich immer jedem raten, sich da auch ständig zu reflektieren. Und natürlich, wenn da irgendwo mal eine Beförderung winkt und du hast da Bock drauf und weil du vielleicht irgendwie auch dein Wohlstand ein bisschen ausbauen willst, so, dann mach das, ne? Klar. Ich würde halt nur dazu raten, eben das nicht auf den Rücken der Kinder zu tun, oder auch auf dem Rücken der eigenen Gesundheit. Das muss dann trotz alledem irgendwo auch weiter Hand in Hand gehen. Und das denke ich, ist einfach wichtig, weil so wie du es schon gesagt hast, auf dem Sterbebett nachher bringt dir deine goldene Uhr zum Jubiläum auch nichts. Da steht auch nichts. Und streichelt dir die Stirn. Da steht, wenn, dann deine Partnerin und deine Tochter oder dein Sohn. Und das ist, glaube ich, viel mehr wert am Ende.
Ja. Andreas, Stichwort Männlichkeit. Jetzt ist ja so, dass die Care-Arbeit und Vatersein oder Elternzeit nicht unbedingt mit dem Stichwort Männlichkeit so zu vereinen. Ich habe mich bei dir gefragt, insbesondere auch, weil ich das als ein Gegenargument oft von der Väterseite höre, ne? Also gar nicht mal, dass Väter sagen, ich bin da nicht männlich, sondern dass sie einfach sagen, sie haben Angst davor, anders wahrgenommen zu werden. Hast du das Gefühl, dass du seit deiner Elternzeit irgendwie deine Männlichkeit verloren hast oder hast du dich irgendwann in der Zeit mal nicht männlich gefühlt?
Nein, also ganz und gar nicht. Also nein, ich musste aber auch da wieder dazu sagen, es kommt vielleicht auch sehr darauf an, welchen Fleckchen Erde du lebst, auf welchem Fleckchen Erde. Vielleicht ist es auf dem bayerischen Land, wirst du da anders angeguckt als in Berlin-Pankow. Aber ich habe mich in meiner Männlichkeit nie angegriffen gefühlt, weil ich hier auch einfach, wenn ich mich umgucke, ne, sehe ich so viele Väter auf dem Spielplatz. Ich sehe so viele Väter jetzt in der Kita, die Eingewöhnung machen. Ich sehe da schon, zumindest hier in meiner Bubble, ein großes Gleichgewicht. Und deswegen war das für mich nie irgendwie so, dass ich mich so ein bisschen als Exot gefühlt habe, geschweige denn irgendwie vielleicht sogar noch diskreditiert gefühlt habe von anderen Männern. Kann mir aber gut vorstellen, dass das in anderen Teilen Deutschlands ganz anders aussieht, auf dem Land. Also ich bin ja, habe ja gesagt, ich bin auf dem Land groß geworden. Ich bin da auch öfter mal zu Besuch und bin zum Beispiel auch hin und wieder mal in einem Ruderverein bei mir auf dem Dorf und habe da auch mal meine Kleine mal mitgenommen, vorne auf den Bauch geschnallt. So. Und bin da raufgekommen und es standen dann diese Funskerle da auf einmal alle vor mir und gucken so, dass was wäre denn das? Das ist meine Kleine. Ja, wo ist denn die Mama? Ja. Macht gerade ihr Ding. So, ja. Ne? Da wurde ich schon ein bisschen komisch angeguckt, aber ey, schlussendlich, so, die haben auch alle Kinder und die fanden es im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, aber nachher haben sie gedacht, ja gut, warum eigentlich nicht? Ne? Ja. War da jetzt auch nicht, also es war im ersten Moment eine komische Situation, aber die hat sich nach 2-3 Minuten wieder aufgelöst. Und deswegen, wenn es da klappt, dann klappt es in Berlin-Pankow sowieso. Und deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, dass ich mich da irgendwie angegriffen gefühlt habe. Ja, ganz im Gegenteil. Nee. Also auch da, wie gesagt, ich glaube, das hat sich viel bewegt. Also ich glaube, da sind viele Väter heute ganz anders unterwegs als noch vor 50 Jahren.
Voll. Und ich finde, das war gerade ein super Beispiel übrigens dafür, dass wir ganz oft Sachen erstmal kennenlernen müssen, um uns danach dann inspiriert zu fühlen, auch einen neuen Gedankengang zuzulassen. Ne? Also, weißt du, so im ersten Moment finden sie es komisch, dann sehen sie es und denken, eigentlich voll okay, wieso nicht? Und im zweiten Moment stellen sie es vielleicht sogar selber in Frage, wieso sie es nicht selber schon so gedacht haben. Also, mega, mega cool. So, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende. Ich gucke mal ganz kurz auf meine schlaue Liste. Genau, eine Frage, beziehungsweise zwei noch. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, welches größte Learning würdest du aus deiner Elternzeit nehmen und was würdest du Väter-Elternzeit-Gegnern, also Menschen, die wirklich so partout gegen Väter in Elternzeit sind, was würdest du denen sagen?
Also mein größtes Learning für mich persönlich ist, dass ich super krass viel mehr resilient geworden bin. Also ich bin auf jeden Fall stressresistenter, nicht unbedingt in allen Situationen und sicherlich gibt es auch irgendwann das Tröpfchen, was das fast zu überlaufen bringt. So, ich bin jetzt keine Maschine geworden in der Zeit, aber ich bin definitiv, habe ich eine dickere Haut bekommen, weil du schon mit einem Kind nochmal ganz anders lernst, mit deinen eigenen Ressourcen und deinen eigenen Empfindungen irgendwie umzugehen. Also ich sag mal so, wie nicht ein Streit, aber wie eine unschöne Situation mit einem Kind ausgehen kann, das würde in der Arbeitswelt so nicht passieren. Also wenn mal jemand vor dir steht und dich stundenlang anschreit, ja. Meinen Jobs noch nicht gehabt. Ja. Ne? Aber ich habe es in meiner Elternzeit auf jeden Fall gehabt und auch schlaflose Nächte habe ich in der Form auch vorher noch nie gehabt und das da habe ich am Anfang wirklich auch stark gestruggelt mit dieser Schlaflosigkeit und auch mit Schreien über lange Zeit, so in dein Ohr rein, so, oh, ich fand es ganz schlimm. Ja. In der Zeit habe ich da so eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Also ich finde es nie schön, ne? Ich denke immer so, oh, jetzt haben wir wieder diese Phase gerade, naja, okay, musst du aber durch und ich gehe da durch. Und das ist für mich ein großes Learning. Einfach Sachen auch mal akzeptieren, so wie sie sind, sich nicht stressen lassen, auch das hat irgendwann ein Ende. Das ist was ich im Beruf natürlich schon irgendwie auch gelernt habe, aber jetzt nochmal viel, viel stärker.
Also, ja.
Das ist übrigens dann auch eine Sache, warum ich sage, macht mal Elternzeit, weil danach habt ihr ganz anderes Toolset auf einmal in euch drin.
Ja, voll.
Ja. Und den Gegnern würde ich sagen, also ich stelle mir die Frage, aber auch in anderen Situationen so, warum bin ich immer so massiv gegen eine Wahlfreiheit, ne? So eine Option. Option zu haben ist doch immer was Gutes. Option heißt ja auch nie, dass du in irgendeine Sache reingedrängelt wirst, sondern es heißt halt immer, du hast die Wahl. Und wenn jemand ein traditionelles Familienbild hat, und das in der Beziehung gut funktioniert und auch mit den Kindern gut funktioniert, bin ich der Letzte, der sagen würde, ich verurteile das, mach das nicht. Ne? Dann macht das doch so. Wenn das für euch gut funktioniert, dann macht das. Auf der anderen Seite kann ich aber auch das Gleiche dann für mich erwarten, wenn ich eher vielleicht ein liberaleres Bild verfolge. Und was ich halt immer nicht verstehe, sind halt so gerade diese ganzen Politiker, so aus dieser CDU, CSU-Ecke, die so eine Familienpolitik zum Beispiel spinnen, die einfach vom Grundsatz her darauf aus ist, Frau bleibt zu Hause, Mann geht arbeiten. Ja, das sehen wir an vielen Stellen. Das würden die so nie sagen. Aber du siehst es ja zum Beispiel im Ehegattensplitting siehst du es.
Genau.
Ne? Im Elterngeld siehst du es ja. Das sind ja politische Instrumente, die genau dahin führen, nämlich zu sagen, wir sind gegen, oder diese Väterauszeit, das war ja jetzt währenddessen ich ja in Elternzeit war, das wurde ja auch viel diskutiert, ne? Vaterschaftsurlaub oder wie das hieß. Ja. Das sind alles so Sachen, so, wo ich mir sage, so, warum nehmt ihr den Leuten die Wahlfreiheit? Gebt denen doch Wahlfreiheit und dann soll es jeder selber entscheiden.
Voll.
Das ist was, wo ich mit solchen Menschen immer in die Diskussion gehen würde, was sie damit bezwecken, ob sie sich dann irgendwie selber angegriffen fühlen, wenn es dann andere Leute anders machen und sie sich nicht mehr zurücklehnen können und sagen können, ich bin aber hier der Normale. Ne? So, das finde ich immer irgendwie ein bisschen schwierig. Also diesen Gegnern von Elternzeit für Väter, ja, würde ich einfach immer die Frage stellen, so fühlst du dich da irgendwie angegriffen? Fühlst du dich da irgendwie in deiner, ja, vielleicht auch in deiner Männlichkeit irgendwie angegriffen? So, warum musst du anderen die Optionen nehmen wollen?
Ja,
so.
Sehr stark.
Genau. Aber das ist dann auch, sage ich mal, so mit, also ich bin dann auch offen für die Antwort. Ne? Ich will jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendjemanden jetzt hier eine Lektion verpassen, so, sondern da würden mich wirklich dann die Antworten interessieren.
Ja, voll, voll. Also genauso, ne? Ich glaube, dass ein Großteil, also das ist jetzt nur eine Vermutung, weil ich das so zum Beispiel, ich habe das mal bei Führungskräften von mir, als ich damals angestellt war, kennengelernt. Also das hat ganz oft meiner Meinung nach damit zu tun, dass sie es selber so erlebt haben und einfach sagen, ich habe es so erlebt, wieso sollst du es anders erleben? Weißt du? Also so dieses, tatsächlich so ein bisschen so ein Geltungsbedürfnis, ist mein Gefühl. Aber ich wäre genauso gespannt auf die Antwort wie du. Also ich fände es auch sehr, sehr spannend, da mal zu diskutieren.
Ja, lad doch mal so einen Typen ein.
Ja, genau. Ich versuch's mal. Andreas, wir sind tatsächlich jetzt am Ende. Ich würde dich bitten, dass du dem nächsten Gast noch eine Frage stellst. Irgendeine.
Wer ist der nächste Gast?
Das sage ich nicht.
Das kannst du nicht sagen.
Nee, weil ich finde, dass ich erkläre es kurz. Ich sag's bewusst nie, weil ich es cool finde, dass du jetzt irgendeiner random Person, die du nicht kennst, die du nicht einordnen kannst, du weißt nicht, aus welchem Fachbereich die kommt oder so, dass du dir einfach eine Frage stellst und die Person die beantworten muss. Das ist einfach spannend, weil dadurch einfach ganz oft Fragen auch Personen treffen, die gar nicht, die im ersten Moment gar nicht zusammenpassen, aber dann ganz wundervolle Antworten daraus resultieren.
Na, dann vielleicht aus dem Kontext auch unseres Gesprächs mal die Frage gestellt, war früher alles besser oder ist heute alles besser?
Sehr cool. Andreas, es war mir ein Riesenfest. Ich habe mich wirklich mega gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen. Ich finde deine Perspektive, deine Sichtweise, deine Handhabung mit der Elternzeit einfach großartig. Ich finde, dass du ein richtiges Role Model bist und dass wir mehr Männer wie dich brauchen und Väter wie dich brauchen, die sich zu dem Thema eben auch bereit erklären, mal ein paar Erfahrungen zu teilen. Also vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.